haben wir schon mal einen Ausschnitt sehen, ein kleines Video dazu, was uns schon mal vorbereitet auf den Predigttext.
Wir haben uns die Geschichte von Jesus angeschaut, wie sie im Evangelium von Lukas erzählt wird. Sie beginnt mit der Ankunft eines ungewöhnlichen Königs, der in arme und bescheidene Umstände hineingeboren wird.
Dann haben wir Jesus als Lehrer und Prophet gesehen. Er wanderte durch Israel und rief die Menschen zu einer radikalen Lebensweise auf, durch die aus Feinden Freunde werden, den Armen geholfen wird und die Menschen Vergebung für ihr Versagen finden.
Er zog von Stadt zu Stadt und lud alle Menschen ein, ihm nachzufolgen und unter Gottes Herrschaft auf diese radikal neue Art zu leben.
Er hat viele Zeichen und Wunder getan. Es hat auch viele Israeliten, dass er ihr Volk vor den Römern errettet und ein neues Königreich aufbaut. Frieden und Gerechtigkeit. Kurz gesagt, dass er das Königreich Gottes bringt.
Die religiösen Leiter dieser Zeit hofften auch auf Gottes Königreich. Aber für sie war die Nachricht von Jesus eine Bedrohung.
Allerdings, sie hatten gehofft, Macht und Ansehen zu bekommen, wenn es das dabei ist. Stattdessen sagt Jesus, Gottes Königreich gehört den Armen, den Außenseitern. Und wahre Macht zeigt sich, indem man andere erhebt.
Dieser Konflikt wird schlimmer, als Jesus während seiner Zeit in Jerusalem die Tempelopfer unterbricht und Israels Anführer eine Horde Räuber nennt.
Deswegen ließen sie Jesus festnehmen und klagten ihn vor der römischen Regierung an, ein Rebellenkönig zu sein. Er wurde zur Hinrichtung übergeben, obwohl er unschuldig war. Dann wurde er aus der Stadt gebracht und unter falschen Anschuldigungen getötet.
Das bringt uns zum letzten Abschnitt im Evangelium von Lukas. Ein religiöser Leiter namens Josef, der gegen die Tötung von Jesus war, bittet um seinen Körper. Er wollte Jesus in einem nahegelegenen Grab bestatten.
Zwei Tage später kommen ein paar Frauen, die Jesus nachgefolgt waren und wollen das Grab besuchen. Sie finden es geöffnet und leer. Und sie treffen diese komischen Gestalten, die ihnen erzählen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Voller Angst rennen sie weg. Niemand glaubt ihnen. Immerhin kann Jesus ja wohl nicht am Leben sein. Alle haben ihn sterben gesehen.
Etwas außerhalb von Jerusalem sind zwei Nachfolger von Jesus gerade auf dem Weg in eine Stadt namens Emmaus. Sie sind traurig und verstört über alles, was passiert ist.
Dann kommt Jesus. Läuft plötzlich neben ihnen, aber sie erkennen ihn.
Ja, das ist doch komisch. Wieso können sie ihn nicht erkennen?
Das ist ein seltsames, aber sehr bedeutendes Bild in Lukas Evangelium. Sie sind aus irgendeinem Grund für Jesus blind. Und so fragt Jesus sie, worüber redet ihr?
Und dann erzählen sie ihm von Jesus, einem mächtigen Propheten, von dem sie erwartet hatten, dass er Israel rettet. Stattdessen wurde er umgebracht. Ein paar Frauen erzählen zwar, er sei am Leben, aber das ist ja verrückt. Das ist ihnen alles zu viel. Sie gehen jetzt heim.
Jesus versucht ihnen zu erklären, dass die biblischen Schriften schon immer darauf hingewiesen haben, dass Israel einen König braucht, der alleine und als Rebell für alle stirbt, die tatsächlich Rebellen sind. Und dass er durch seine Auferstehung gerechtfertigt wird, damit er denen wahres Leben gibt, die es empfangen wollen.
Aber das macht immer noch keinen Sinn. Sie sind genauso verwirrt wie vorher.
Das führt uns zu der Szene, in der sie mit Jesus zusammen beim Essen sitzen. Er nimmt das Brot, segnet es und bricht es. Und er gibt es ihnen genauso wie im letzten Abendmahl.
Das ist das Bild seines gebrochenen Körpers und von seinem Tod am Kreuz.
Und als sie das gebrochene Brot aufnehmen, öffnet es ihnen die Augen und sie erkennen Jesus. Dann verschwindet Jesus und dieser Abschnitt ist vorbei.
Also ist das eine Geschichte darüber, wie schwierig es ist, Jesus als den zu sehen, der er wirklich ist?
Genau, das ist großartig. Wie konnte Gottes königliche Macht und Liebe durch die schändliche Tötung dieses Mannes deutlich gemacht werden? Wie konnte ein bescheidener Mann König der Welt werden? Aber das ist die Botschaft vom Evangelium nach Lukas. Es braucht eine Veränderung deiner Vorstellung, um das zu sehen, das außergewöhnliche Königreich von Jesus anzunehmen.
Das Evangelium endet mit einem Essen, was Jesus mit all seinen Jüngern hat. Und alle sind total überrascht über seinen auferstandenen Körper. Er ist zwar noch ein Mensch, aber gleichzeitig noch so viel mehr als das.
Richtig. Er hat den Tod besiegt und kam daraus zurück als laufender, sprechender Teil einer neuen Schöpfung. Jesus sagt ihnen dann, dass er ihnen die gleiche göttliche Macht geben wird, die ihn getragen hat, damit sie loszieht und die gute Nachricht von Gottes Königreich mit anderen Menschen teilen kann.
Anschließend erzählt Lukas uns, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Das ist ein ziemlich cooler Abgang, aber warum verschwindet er im Himmel?
Im Alten Testament ist der Himmel der Ort, an dem Gottes Thron steht. Der Himmel steht über allem. Es ist also Lukas' Art, uns zu zeigen, dass Jesus als göttlicher König über die ganze Welt auf den Thron erhöht wurde.
Seine Nachfolger bleiben in Jerusalem und beten Gott und Jesus an. Sie warten auf seine neue Macht und hier endet das Evangelium.
Lukas wird noch darüber schreiben, wie sie diese Macht bekommen und die Botschaft in die Welt tragen. Und darum geht es in seinem zweiten Band, der Apostelgeschichte.
Guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der Elias, bin auch hier Teil der Gemeinde. Ist ja immer gut, wenn man sich von anderen Kirchen, von anderen Gemeinden inspirieren lässt. Und in der katholischen Kirche ist es wohl üblich, einen Osterwitz zu erzählen. Ihr müsst also nachher lachen, gell? Falls die Pointe nicht so rüberkommt, wie das geplant ist. Ein Mann entscheidet sich, dass er Mönch werden will. Und wenn schon, dann richtig. Dann hat er gedacht, ich gehe in ein Kloster, wo man Schweigen tut. Ein Schweigekloster mit Schweigegelübde. Es ist dann so, er meldet sich da an und kriegt dann auch gesagt, es ist so, dass du ein Jahr lang überhaupt kein Wort sprechen darfst. Wenn dann das Jahr rum ist, dann treffen wir Mönche immer zum Abt und da darf man zwei Worte sprechen. Also das erste Jahr ist rum, der Mönch geht zum Abt, er erteilt ihm das Wort und er sagt, hartes Bett. Okay, hartes Bett, sagt er. Dann organisiert man da was, er kriegt ein weiches Bett. Ein weiteres Jahr vergeht, er darf wieder zum Abt. Er darf wieder zwei Worte sprechen. Man hat ein ganzes Jahr lang Zeit, welche zwei Worte das jetzt sein sollen. Kaltes Essen. Er bekommt dann im nächsten Jahr ein warmes Essen. Es vergeht wieder ein Jahr, er kommt wieder zum Abt und darf wieder zwei Worte sprechen. Er hat sich auch wieder gut überlegt und sagt, ich gehe. Der Abt, ja, das ist auch gut so. Seit du hier bist, hast du auch nichts anderes zu tun, als zu nörgeln. So. Ich möchte schön, bevor ich mit der Predigt dann starte, beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns einfach auch durch die Predigt, durch die Gedanken, die du uns jetzt eingibst, deinen Wille zeigen willst. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du auch nochmal ganz explizit unsere Herzen heute berührst. Auch das, was ich sage, dass es auch wirklich in die Richtung geht. Amen. Genau. Ich will mal kurz gucken, wenn ihr weiter tut, müsst ihr weitergehen. Genau, das ist nämlich der Titel, an den ich jetzt meine Predigt heute mal stellen möchte. Warum Gott Beziehung wichtiger ist als Perfektion. Ihr kennt ja bestimmt den Philosophen Friedrich Nietzsche. Er hat einen Satz geprägt, den man Christus, oder wo man vielleicht schon so gehört hat. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und der Mann hat gewusst, von was er spricht. Er ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen, er ist konfirmiert worden und er hat sein Abitur in einem christlichen Internat gemacht. Also von dem er so ganz unbeleckt war der nicht. Und wenn er sagt, die Christen müssten erlöster aussehen, dann geht es einmal auch mir zur Aufgabe machen. Ich predige heute ja nicht nur für euch, sondern vor allem in erster Linie zu mir selbst. Drei Punkte habe ich. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Mein Gott ist größer. Ja, mehr größer Zunge, gell? Kommen wir nochmal ein bisschen genauer drauf zurück. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er da hing, in dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Er ist von oben nach unten zerrissen. Die Frage an euch, warum ist er nicht von unten nach oben gerissen? Oder irgendwie, warum steht es in der Bibel, dass er von oben nach unten gerissen ist? Hat jemand eine Idee? Der Hannes hat gesagt, weil es Gott gemacht hat. wenn ein Mensch, dieser Vorhang war wohl 18 Meter lang, also dieser Tempel, als Jesus, es gab ja mehrere Tempel in Jerusalem und der Tempel zu Jesu Zeiten, statt der wurde Herodes gebaut, das ist ein Allmachtsding, das ist ja eines der Weltwunder gewesen und der ist 18 Meter. Länge hat der, den zerreißt man nicht einfach mal so von oben nach unten. Das soll einfach auch nochmal das zeigen, dass das Gottes Wille war, dass dieser Tempel dass der Vorhang zerriss und er das selber gemacht hat. Warum das ist mit dem Tempel und so und der Vorhang, das erkläre ich nachher noch, aber jetzt möchte ich erstmal kurz was zum Thema Heiligkeit sagen, weil das mit diesem Vorhang zu tun hat. Genau hier steht nochmal der Bibelvers. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Gott ist unbegreiflich groß. Gut, und Manfred, das Beispiel, was ihr jetzt das habe ich vom Tillmann. Ich fand es so eindrücklich, dass ich euch das weitergeben will. Der Tillmann, der beschäftigt sich ja viel mit, oder dem ist es wirklich so, mit Himmel und Galaxie und die Sonnen und Sterne, die es da so gibt. Und er hat uns mal berichtet, dass es so ist, wenn du mit einem modernen Kampfflugzeug, das fliegt da richtig schnell, bis zum nächsten Stern, also bis zu der nächsten Sonne, die uns am nächsten ist, fliegen wird, also nicht die, wo man sehen, sondern nochmal die nächste, ja, da bräuchtest du 1 Million Jahre. Also ist extrem weit weg die nächste Sonne. Jetzt hat es in unserer Milchstraße, das ist ja unsere Galaxie, man weiß es nicht so genau, man schätzt zwischen 100 Milliarden und 400 Milliarden Sonnen, plus verschiedenste Planeten und Monde und was weiß ich. Ja. Und es gibt in den uns bekannten Teil des Universums weitere 100 Milliarden Galaxien. Mit jeweils 100 bis 400 Milliarden Sternen. Also es ist unglaublich, was für eine Fülle und für eine Größe das ist. Und man kann wahrscheinlich ja nur einen Bruchteil des Universums überhaupt erforschen und sehen und wahrnehmen. Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass es unterschiedliche oder mehrere Universen gibt. Von dem her, also es ist unglaublich, ein Gott, der so etwas Großes initiieren kann. Unglaublich, wie er dann sein muss. Und wenn er so groß ist, dann ist er aber genauso gnädig. Seine Liebe ist genauso groß wie seine Größe, wie er das Universum gemacht hat. Er ist aber genauso heilig. Und wenn ich das jetzt mir überlege, wenn Gott so heilig ist, dann passe ich aber nicht zu ihm. Jetzt kommen wir wieder auf den Vorhang. Zur Zeit Jesu oder im Alten Testament war das ja so, da gab es diesen Tempeldienst, den was die Priester dort verrichtet haben. Und einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag, nur einmal im Jahr ist der hohe Priester, sonst durfte das keiner, in das Heiligste des Tempels gegangen. Ich kann das mal hier kurz zeigen, das ist das Allerheiligste. Dort steht die Bundeslade mit den Gesetzestafeln drin. Und hier wohnt Gott. Und er hat auf jeden Fall zuerst für sich selber opfern müssen, und dann für das Volk opfern müssen und dann konnte er erst in das Allerheiligste gehen. Und es ist so krass, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit begegnen und das, sagen wir, unvorbereitet tun, zumindest damals war das so, dann bedeutet es der Tod. Es gab auch wohl Menschen, die da bei dem hier gestorben sind. Und die hohen Priester, die an diesem Tag in das Allerheiligste gegangen sind, ich habe das jetzt nicht selber gesehen, aber das habe ich gelesen. Die hatten ein Seil oder einen Strick am Fuß, das für den Fall, dass sie im Allerheiligsten durch die Heiligkeit Gottes sterben müssen, dass man sie rausziehen kann, weil es konnte ja niemand anders rein, der wäre ja sofort auch gestorben. Und deswegen möchte ich eigentlich nochmal praktisch das klar machen, dieser Gegensatz zwischen uns und Gott ist so riesig. Ja? Und wenn jetzt dieser Vorhang, das ist der Vorhang, wenn der zerreißt, ist es schon ein ganz klares Zeichen. Wenn Gott das auch selber tut, weil er ihn ja von oben nach unten zerreißt, dann sagt er ja, es gibt zwar diese Heiligkeit von mir, aber ich möchte trotzdem den Zugang euch ermöglichen. Das ist ja genau das, was er am Kreuz durch Jesus getan hat. Er hat diese Unheiligkeit, die wir in uns haben, die hat er ja dadurch gereinigt und weggenommen. Und deswegen haben wir dieses Vorrecht, zu ihm direkt zu kommen. Auch wenn das jetzt mir anders erlebe, dass Gott ja nicht mehr jetzt in diesem innersten Bereich allein wohnt, sondern er ist ja uns wirklich überall zugänglich. Entschuldigung, es war damals auch so, aber ich habe da ein missverständlich ausgedrückt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So. Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Punkt 2 meiner Predigt, ich habe 3 sind. Gottes Kind werden oder warum Gott Beziehung wichtiger ist als Perfektion. Warum ist Jesus eigentlich auferstanden? Gell? Man könnte jetzt ja sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat die Sünden für die Welt weggenommen. Jetzt düst er direkt hoch in den Himmel, macht gar nicht mehr diesen Schwenker über die Erde. Ist eigentlich als unbedingt notwendig. Ja? Der Vorhang ist ja schon längst zerrissen gewesen. Also, was glaubt ihr oder habt ihr da eine Meinung dazu? Warum ist denn Jesus tatsächlich dann nochmal den Jüngern erschienen? Das Amy hat gesagt, was sie gehört hat, sie waren voller Angst, um ihnen die Angst dann zu nehmen. Und der Martin hat gesagt, weil er den Tod besiegt hat, um das auch dann wahrscheinlich zu zeigen. Ja. Ich denke, das ist es auch. Und ich vermute einfach, wenn ich jetzt praktisch in der Situation der Jünger gewesen wäre, ich mit Jesus unterwegs war und er gestorben ist und mir nicht wieder erschienen wäre, dann hätte da ziemlich viel passieren müssen, dass ich wirklich geglaubt hätte, dass er real ist. Wie gesagt, ich hätte gedacht, ich hätte mich geirrt. Und jetzt für mich zeigt das jetzt einfach, dass Gott es einfach extrem wichtig ist, wirklich die Beziehung zu uns Menschen aufzubauen. Und uns wirklich dabei ist, das zu zeigen, ich bin real und ich will mit euch leben und ihr sollt meine Kinder werden. Er will nicht nur irgendwo Beziehung, sondern Gott, ich sage das mal so, Gott ist ein Beziehungsmensch. Auch wenn er natürlich kein Mensch ist, aber ihm ist das einfach so extrem wichtig. Nicht irgendeine Beziehung, sondern er will uns als Kinder haben. Ich finde, das stellt es euch schon mit anderen Beispielen vergleiche ich besonders gut da, diese Beziehung zwischen Eltern und Kind. Also einerseits, wenn du praktisch, wenn jetzt zum Beispiel bei mir Abend esse, ja, da kommen meine Kinder dann nach dem Abendessen oft auf meinen Schoß. Das ist schon voll schön, ja. Oder andererseits, wenn ihnen was passiert, wenn sie Schmerzen haben oder wenn sie irgendwie traurig sind und du sie dann in der Arme nimmst und hochnimmst, das ist wunderbar. Und so, denke ich, will das Gott auch. Es gibt einen Vers in der Bibel, den ich euch jetzt nicht vorenthalten will. Steht in Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn Vater. Da steht Abba, das bedeutet so viel wie Papa oder Papi nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also, ich habe das ja bis jetzt noch gemacht, furchtlos und ohne Angst dürfen wir zu Gott kommen. Als geliebte Kinder. Wenn wir mehr Kinder, Menschen hier werden natürlich auch negative Erfahrungen mit unseren Eltern, beziehungsweise ich führe auch dazu, dass meine Kinder selber negative Erfahrungen mit mir haben. Also das ist bei Gott natürlich so nicht der Fall. Ja? Er ist ein perfekter Vater, eine perfekte Mutter. Gut. Also wie gesagt, der Vorhang ist offen, deswegen ist es auch möglich, diese Kinderbeziehung mit Gott zu leben. Und wenn du ein Kind bist, dann ist das Fakt, da überlegt sich Gott das nicht doch einmal anders. Ja? Dann sagt er, also, jetzt Elias, da hast du aber ein bisschen Scheiße gebaut, ja? Jetzt nehme ich das zurück, die Adoption. So ist ja Gott nicht. Oder hat sich Gott mal an seine Zusagen, hat er gegen seine Zusagen schon mal verstoßen? Wisst ihr da irgendwas drüber? Hat Gott schon mal eines seiner Versprechen gebrochen? Hat Gott vielleicht den Bund, den er damals mit Abraham, Isaak und Jakob oder auch mit einem Volk insgesamt, mit Mose, als er die Gesetzestafel, den alten Bund gestiftet hat, hat Gott sich da nicht mehr dran gehalten? Natürlich nicht. Gott hat sich immer an seinen Bund gehalten. Gott wird niemals gegen seinen Bund verstoßen. Gott wird sich das nie anders überlegen. Er ist nicht so wankelmütig wie mir. Jesus hat ja auch gesagt, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen, und genau das hat er gemacht. Also er hält sich an das, was er zusagt. Und wenn wir einmal Gottes Kinder sind, dann sind wir das. Natürlich haben wir einen freien Wille. Also es ist nicht jeder zwangsadoptiert oder jeder, also jemand, der auf Gott keine Lust hat oder das einfach ablehnt, der muss das nicht. Und ich kann auch bewusst mich entscheiden, jetzt habe ich geglaubt, und, also ich will jetzt von Gott nichts mehr so wissen, das kann man schon machen. Also man ist da jetzt nicht irgendwie, aber Gott selber, der ist anders. Wenn er dich als Kind angenommen hat, dann wird er sich das nicht mehr anders überlegen. Jetzt habe ich euch noch was mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt. War bestimmt noch nie in einer Kirche sowas oder in einem Gemeindehaus oder so. Ja, also, ein bisschen dreckig, kommt aus dem Wald. Wisst ihr, was das ist? Amy? Das ist eine Falle! Also, wenn jetzt wir zum Beispiel einen Waschbär kennen, der da immer wieder Stress macht, dann kann man das hier, diese Türe da öffnen, ja. Hier innen drin ist eine Wippe, wenn die, da ist das Sensorum noch, man kennt ja das sehr. Wenn der auf die Wippe innen kommt, dann löst er, das ist die Sicherung, dass das praktisch, dass da nichts passiert. Also das wackelt dann und dann klappt die außen und innen zu, aber für beide Seiten zu, und der Dinge, der Bursche ist schon drin gefangen. Und es ist eine Lebensfalle, dem passiert da nichts, den kann man dann wieder freilassen oder streicheln oder was auch immer. Und was ich euch eigentlich damit sagen will, ist, da kommen wir jetzt zu meinem letzten Punkt. Die Falle. Ja? Der Teufel will uns in eine Falle locken. Und ich möchte euch einfach diese Tappe mit mir. Jesus hatte am Kreuz schon gesagt, es ist vollbracht. Also wenn es vollbracht ist, dann kannst du nichts mehr dazu tun, dann ist alles getan. Und wir brauchen jetzt nicht meine, um die Beziehung zu Gott, dem Vater, um irgendwie auf ein nächstes Level zu heben oder um wirklich auch unsere Sünde wirklich dass die wirklich weg sind, noch mal was Neues machen zu müssen. Also das klappt nicht. Durch Jesu Blut und das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, da ist es einfach so, dass alle unsere Verfehlungen, die wir in der Vergangenheit liegen, vergeben sind. Alle, wo wir aktuell machen, sind vergeben, und sogar die, wo zukünftig noch passieren werden, sind auch schon längst am Kreuz vergeben. Wenn dem nicht so wäre, müsste ja Jesus praktisch nochmal sterben. Aber das ist so perfekt ist, also die Priester da, wo ich vorher gesagt habe, im Tempel, die haben ja jedes Jahr diesen Versöhnungstag begangen. Das ist auch jetzt nicht mehr notwendig, weil Jesu Tod so perfekt ist, dass dieses Opfer, das Gott für immer und ewig das akzeptiert hat. Jesus vernichtet unsere Schuld so gründlich, dass Gott nie wieder darauf zurückkommen wird. Wenn du Gottes Kind bist, dann sieht Gott eigentlich in dir nicht mehr den Mensch, der du bist, sondern er sieht in dir Jesus. Und Jesus ist genauso, wie er es will. Und deswegen brauchen wir einfach da nicht irgendwie nochmal Leistung bringen, um das irgendwie zu da noch was aufzulegen. Diese Falle, die könnte mich zum Beispiel, ich bin jetzt mal auf den Punkt, die Gedanken, die gehen, könnten in die Richtung gehen. Elias, du bist nicht gut genug, weil du hast was ungehorsam. Du musst dir jetzt erstmal wieder Gottes Wohlwollen erarbeiten. Reiß dich mal gefälligst zusammen. Ja? Jetzt bist du mal über so 14 Tage, ja? Reiß dich jetzt am Riemen und dann kannst du vielleicht wieder mal zu Gott dich nähern. Ja? Und außerdem musst du dich für jede Sünde neu entschuldigen, sonst ist Gott böse mit dir. Außerdem wird dich Gott jetzt gerade in dem Zustand, wie du jetzt bist, nicht mehr segnen. Er wird dich jetzt bestrafen. Das sind einfach Gedanken, die. Das ist die Falle, ja? So ist Gott nicht. Er hat kein Groll gegen uns. Er hat ja das selber für alles geregelt. Da gibt es nichts mehr draufzusetzen. Genau. Jetzt wir haben vorher gehört, wie die Frauen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Es gab auch zwei weibliche Personen, die Emmaus-Jünger. Mir war es ist eigentlich immer so bekannt, dass das zwei Männer waren. Die Emmaus-Jünger, weiß nicht, wie das euch geht, also ich habe das immer so, also hat man es auch irgendwie in der Kinderkirche so gelernt. Wenn man jetzt in der Bibel liest, steht da nirgends was von Männern. Also diese irreführend sind diese Überschriften, die sind ja in der Bibel nachträglich dazugekommen. Das ist nicht, dass das jetzt praktisch im Urtext drin ist. Wobei die, also ich finde die Überschriften gut, gell? Das passiert mir falsch. Auf jeden Fall, in der Bibel heißt es nicht, dass es zwei Männer waren, sondern zwei von ihnen. Einer heißt Kleopas. Und wenn man sich das jetzt logisch anguckt, also zumindest so, wenn ich das jetzt so durchlese, das war Ehepaar. Das war ein Mann und eine Frau, wo da Räume gelaufen sind. Dann haben sie gesagt, den laden wir jetzt noch zum Abendessen ein und dann ist der drauf lieber. Das, alles andere ist für mich unlogisch. Ja? Auf jeden Fall hat ihm Herr Jesus da einiges erzählt und als er dann weg war, sage sich diesen Satz, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und er uns die Schrift öffnete. Und mir geht es jetzt einfach nur um, brannte nicht unser Herz. Die waren so erfüllt und irgendwie so total aus ihrer Trauer, aus ihrem Schmerz waren die rausgerissen, dass das jetzt irgendwie völlig euphorisch müssen die Gläser sein. Und das ist einfach das, was die Auferstehung in uns bewirken wird. Wir können das auch erleben. Wenn wir dieses, das einfach wissen mit diesem neuen Bund, dass Gott alles für uns getan hat, wenn wir diesen Wumms der Auferstehung einfach in uns drinnen tragen, wir sollen daran denken, nicht nur einmal im Jahr an Ostern, sondern einfach immer, jeden Tag, wir sollen das leben. Sollte es wissen, dass Gott mir wohlgesonnen ist, dass alle Sünden weg sind, dass ich sein Kind bin, dass er nur Christus in mir sieht und das erlöst mich von dem ganzen Druck, den er sich selber macht. Und ich behaupte auch dann, wenn ich so wäre, dass ich das einfach immer so in mir hätte, dann würde ich auch ein bisschen erlöster aussehen und vielleicht wird Nietzsche solche Personen, solche Christen kennengelernt hat, dann hätte er vielleicht anders gedacht. Einfach weil Gott es wichtiger ist, Beziehung zu ihm zu leben. Perfektion ist nicht sein Ding. Beziehung, das ist das Thema. Ich weiß nicht, da kommt noch was? Ja. Das war es jetzt, was ich euch mitteilen wollte. Ich würde noch zum Beten. Vater, ich möchte dir danken, du bist unser König, du bist unser Vater. Du bist die Liebe, du bist die Gnade und du bist die Güte in Person. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Du hast alles weggenommen, was irgendwie den Zugang zu dir versperrt hat. Danke dafür. Danke, dass du alle meine Schuld getragen hast. Selbst die, wo dir noch dazukommen wird. Ich möchte bitten, dass du mit mir das tust, was du geplant hast. Dass du dich in meinem Leben ja, einfach groß auswirkst. Liebevoll auswirkst. Dann möchte ich dich darum bitten. Amen.